Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 13 bis 16. Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Jesus Christus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz für die Erde. Wenn aber das Salz geschmacklos geworden ist, womit soll es wieder gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als aus dem Haus geworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf den Lichtständer. Dann leuchtet es allen, die im Hause sind. Ebenso soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, preisen. Amen. Dies ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt umfasst die Kapitel 5 bis 7 im Matthäusevangelium. Die Bergpredigt enthält den ungeschmälerten Anspruch, den Jesus an unser Leben stellt. Die Bergpredigt sagt, wie es sein soll, was wir zu tun haben, was zu geschehen hat. Die Bergpredigt ist streng, sie ist ernst, sie ist fordernd. Sie muss so sein. Gott hat einen klaren Willen und er möchte, dass wir diesen Willen ernst nehmen und uns an ihm orientieren. Und dieser kleine Abschnitt, diese berühmten Verse spiegeln das. Da klingt ein Ton der Warnung durch. Das Salz könnte salzlos werden, es könnte seine Funktion verlieren, es könnte zu nichts mehr taugen. Da schwingt eine Sorge auf, das Licht könnte versteckt werden und dann keine Orientierung mehr geben. Und diese Sorge ist begründet, der Herr muss uns ab und zu rütteln und er muss uns ab und zu sagen, pass auf, Christsein ist keine oberflächliche Sache, Christsein ist keine leichte Sache. Christsein fordert dich ganz, du sollst dich wirklich investieren, hör auf mit der Spielerei. Was mich allerdings fasziniert an diesen Versen, das ist nicht der Anspruch. Was mich fasziniert, ist der Zuspruch, mit dem jeweils ein neuer Abschnitt beginnt. Und es lohnt so sehr, sich diesem Zuspruch zu stellen, ihn abzuklopfen, abzuhorchen. Was wird denn da gesagt? Wem gilt das dann? Was ist denn gemeint? Da ist zuerst dieses geheimnisvolle Wort, das von den Jüngern und Jüngerinnen sagt, sie seien Salz für die Erde. Ich weiß nicht, ob es die eine richtige Erklärung dieser Stelle gibt. Ich fürchte eher, es gibt sie nicht, aber es gibt mehrere sinnvolle Erklärungen. Ich habe mich wie andere vor mir gefragt, was denn Salz bewirkt. Und bin auf drei Funktionen des Salzes gekommen. Erstens, Salz konserviert. Es bewahrt vor Fäulnis. Deswegen hatten die Seeleute lange Zeit ihr Pökelfleisch. Ich weiß gar nicht, ob jemand hier im Raum noch weiß, was Pökelfleisch ist. Gesalzenes Fleisch, das man in den Schiffen transportieren konnte, auch über Wochen und Monate, das sich gut hielt. Das nicht faulte, Fleisch tendiert dazu zu faulen, aber es wurde konserviert, weil es stark gesalzen war. Und ebenso hat man es ja auch und macht man es noch weiterhin mit Heringen gemacht. Die werden dann als Salzheringe verkauft. Salz konserviert, es hält die Fäulnis zurück, es bewahrt ein Lebensmittel im Zustand der Genießbarkeit. Salz taut auf. Ich weiß nicht, wer von euch seiner Streupflicht nachgekommen ist in den zurückliegenden Tagen und Wochen. Die Gehsteine sollen ja vor den Häusern tretbar bleiben. Es soll dafür gesorgt werden, dass Leute da nicht ausrutschen können, weil da glatter Schnee liegt. Und eine Methode, um dem nachzukommen, ist, dass man Salz streut. Ich habe das auch getan. Da merkt man, wie das Eis schmilzt. Das macht einen Sinn, glaube ich, zu sagen, wo Salz ist, da schmilzt das Eis, da vertreibt es die Glätte und die Eiseskälte. Und dann gibt es eine dritte Bedeutung, von der ich persönlich glaube, dass Jesus sie hier im Blick hatte. Salz würzt. Man braucht nicht viel davon. Man braucht nicht auf ein Pfund Suppe ein Pfund Salz. Keiner würde das aushalten. Man braucht vergleichsweise kleine Portionen. Es gab Zeiten, da war das Salz eine Kostbarkeit. Heute kann man es für relativ wenig Geld kaufen. Es gibt der Nahrung eine Würze, die die Eigenaromatik hervorhebt, aber das Ganze besser schmecken lässt. Natürlich kann man jede Suppe versalzen. Man kann alles Gute missbrauchen, aber das ist hier sicherlich nicht im Blick. Jesus spricht uns zu, wir seien Salz für die Erde. Wir können diese verschiedenen Bedeutungen, die Salz hat, einmal durchbuchstabieren. Was heißt das dann? Jesus spricht dir und mir zu und unseren Gemeinden, den kleinen und den großen, den schwachen und den starken Gemeinden, den lahmen und den gehfähigen Gemeinden, dass sie etwas gegen die Fäulnis dieser Welt bedeuten, etwas gegen die Verwesung, die in dieser Welt ist. Es gibt vieles, was uns heute fasziniert. Technikfreaks werden natürlich nach Hannover gucken und die Cebit studieren oder werden sich ein Sonderheft kaufen und werden sich von diesen Innovationen begeistern lassen. Ich finde das auch richtig, ich bin auch ein Technikfreak. Ich verstehe wenig davon, aber ich bin ein Technikfreak. Es gibt andere Dinge in dieser Welt, der aufkommende Frühling fasziniert. Eine junge Liebe, wo man einander zugewandt ist, fasziniert. Schöne Musik fasziniert, das wollen wir weiter ehren. Das ist von Gott, aber es gibt so viel Sterben, so viel zugrunde gehen, so viel Kaputtes, so viel Fäulnis in dieser Welt. So viel Totes. Die Gemeinde Jesu ist ein Gegenmittel. Von ihr geht Bewahrung aus. Von ihr geht ein Antimittel gegen den Tod aus, gegen das Sterben. Ströme von Leben, Lebenserhaltung. In der alten Geschichte von Sodom und Gomorra wird gesagt, dass wenn Gott nur ganz wenige Gerechte in der Stadt gefunden hätte, dann hätte er Sodom und Gomorra bewahrt. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte. Gott bewahrt diese Welt vor dem Gericht, weil wir da sind, wir seine Kinder, wir seine Gemeinde. Er hat noch etwas vor. Die Verwesung ist da und wenn man älter wird, sieht man vielleicht manches kritischer, als man es früher gesehen hätte. Vieles stinkt gen Himmel, vieles ist wirklich krank und kaputt. Aber die Gemeinde Jesu ist eine Gegenkraft zur Erhaltung dieser Welt. Und dann kann ich einiges anfangen mit dem Bild von dem Salz als diesem Mittel, das Eis und Kälte auftaut. Kälte ist auch ein Zustand unter Menschen, etwas, was frieren lässt, was nach unten zieht. Wir suchen Wärme und wir freuen uns, wenn das Eis taut, zum Beispiel zwischen Menschen, wo eine frostige Atmosphäre ist. Und ich finde es eine schöne Aussage, wenn Jesus zu uns sagt, wo ihr seid, taut das Eis. Da wird es wärmer. Da ist es nicht mehr spiegelglatt. Es gibt natürlich Gemeinden, die so kalt sind, dass man im Mittelgang der Kirche Schlittschuh fahren könnte. Aber wir wissen, dass das nicht so ist. Und wenn ich so diesen Gottesdienst erlebe, wie die Stimmung hier ist, ich komme ja nicht aus Wetzlar, wie ihr wisst, ich kann mich freuen an der Wärme, die hier ist, an der Freundlichkeit, die hier ist in dieser Gemeinde, an der Zugewandtheit. Da ist kein Eis. Da hat Jesus Tauwetter, wenn ihr das Wort erlaubt, geschenkt. Und dann ist da die Sache mit der Würzung. Lass uns mich etwas zugespitzt sagen, man könnte die Suppe auch runterkriegen, wenn da kein Salz drin wäre. Meine Frau hat ein ganz merkwürdiges Problem, seit einigen Monaten schmeckt sie Salz nicht. Vielleicht sollte sie mal zum Arzt gehen, um zu gucken, was das eigentlich ist, ob das eine Krankheit ist, der Geschmackssinne oder sie schmeckt kein Salz. Sie sagt, probier mal, ist das salzig? Aber ein normaler Bürger und eine normale Bürgerin, die können das bei einem Essen spüren und sie spüren, dass das Salz zwar nicht die Nahrhaftigkeit dieser Suppe oder dieses Bratens oder dieses Gemüses erhöht, aber die Schmackhaftigkeit. Darf ich das sagen? Christen machen die Welt schmackhafter, sie machen sie angenehmer, sie machen sie wohnlicher, sie machen sie schöner. Man fühlt sich wohler bei einem gut gewürzten Essen. Wir können dazu beitragen, dass Menschen die Suppe dieser Welt besser schmeckt. Wir können sie auch versalzen, wir können so viel Christentum reinpacken, dass die Menschen sagen, das ist ja ungenießbar. Und manche von uns haben das getan. Manche haben ihre Umgebung bombardiert mit Jesus, unter Druck gesetzt mit Jesus, überfüttert mit Jesus, überhäuft mit Jesus. Aber sie haben dann auch hoffentlich gelernt, dass es auch anders geht. Aber die Anwesenheit von Christen trägt etwas dazu dar, dass die Suppe dieser Welt würziger ist. Und das heißt bei einer ganz kleinen Menge schon. Ich hatte vorhin schon gesagt, man braucht ja Salz nicht in großen Dosierungen. Eine relativ kleine Dosis von Salz reicht, um eine relativ große Wirkung zu erzielen. Christen können, auch wenn sie nur eine Minderheit sind, Veränderung einbringen. Sie können die Atmosphäre eines Treffens mitbestimmen. Sie können Einfluss nehmen in Schulen, im Elternrat oder anderswo. Sie können diese Würze Jesu in eine Begegnung hineinbringen. Und dann ist da von dem Licht die Rede. Eigentlich sind es ja drei Bilder. Erst heißt es, ihr seid das Licht für die Welt. Und wenn wir das Licht für die Welt sind, dann sind wir die Sonne. Welt ist im Altertum die Erde. Das war die Welt. Und diese Welt wird erleuchtet durch eine Sonne. Wir sind Sonne, Wärmespender, Lichtspender in dieser Welt, die dunkel ist. Und weil sie dunkel ist, wächst auch so vieles Dunkle in ihr. Und dann wird das Bild abgewandelt. Es kann doch die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Ich habe eine Zeit lang in der Nähe von Schloss Graham gelebt. Vielleicht wissen wenige von euch, dass das ein Zentrum der Erneuerung ist oder zumindest war. Das kann man hier offen lassen. Manchmal habe ich so rübergeguckt und sah dann da oben auf dem Berg das Schloss Graham liegen und dachte, ja, das ist die Stadt auf dem Berge. Das kann man sich gut vorstellen, eine Stadt auf dem Berg, besonders abends, wenn dann die Lichter an sind, die kann man sehen. Die kann man nicht hunderte von Kilometern weit weg sehen, aber vom Umfeld her kann man sehen. Sie liegt so mitten im Blick, in der Blickrichtung. Christen bilden und schenken Orientierung. Sie werden gesehen, sie werden wahrgenommen. Sie werden wahrgenommen, wenn sie stark sind, sie werden auch wahrgenommen, wenn sie schwach sind. Eine meiner frühen Erfahrungen war, als ich so noch in meinen Teenagerjahren war und mit Jesus ging, dass einmal ein Freund zu mir sagte, der kein Christ war, zur Zeit scheint mit deinem Glauben einiges nicht in Ordnung zu sein. Wir werden wahrgenommen, wenn wir stark sind. Wir werden auch wahrgenommen, wenn wir schwach sind. Wir sind im Blickfeld der anderen. Das ist gut so. Das ist auch eine Ermahnung, auf der Spur zu bleiben. Und dann ist die Rede davon, dass wir ein Licht sind in einer Wohnung, in einem Haus. Da ist wahrscheinlich an dieses Philachenhaus gedacht, das ja nur aus einem Raum bestand. Und das Licht mit dem ganzen Raum Helligkeit und Orientierung. Habt ihr mal in einem dunklen Raum euch fortbewegt? Das ist etwas sehr Unsicheres, wenn man dann so geht. Und gut, wenn man den Raum sehr gut kennt, ist es vielleicht nicht so schwierig, aber man geht langsam voran und sucht so seine Orientierung. Aber wenn das Licht da ist, hat man sie und der Raum wird in eine gemütliche Atmosphäre eingetaucht. Man weiß weder, wo rechts und links ist und wie die Dinge aussehen. Ich weiß nicht, wie es euch in den letzten 10 Minuten ergangen ist, als ich diese Dinge so beschrieben habe. Wir, habe ich gesagt, die Gemeinde ist, du bist. Bist du so? Das ist eine ganz gefährliche Stelle, an der ich jetzt bin. Wenn wir zu uns ehrlich sind, kann es sein, dass wir zu uns selber sagen, ja, so sollte ich sein. Ich sollte Licht sein, die Sonne sein, von der Wärme ausgeht. Ich sollte Stadt auf dem Berge sein. Wir als Gemeinde sollten so sein. Ich sollte das Salz sein, das taut und konserviert und würzt. Ich sollte das sein und ich leide doch darunter, dass ich es so wenig bin. Kennt ihr dieses Empfinden? Und dann beten wir. O Herr, lass mich doch immer mehr. Und diese Gebete werden kaum erhört, das habt ihr auch schon festgestellt. Es könnte sein, dass jemand sagt, ja, die ersten Christen waren das. Oder bestimmte Leute in einer Erweckungszeit, die waren das. Oder unsere großen Heiligen, da fällen uns ganz bestimmte Namen ein, von Frauen und Männern, die waren das. Oder noch richtiger, das ist immer richtig, Jesus war das. Jesus war Licht der Welt, er hat es übrigens selber gesagt. Interessanterweise gibt es kein Wort, das von ihm, wo er von sich sagt, ich bin das Salz der Erde. Er könnte es gesagt haben, es würde stimmen. Aber da steht hier, ihr seid. Ich suche heute Morgen 2 oder 3 oder 5 oder 20 oder 100 Leute, die das glauben. Warum glauben? Weil im Neuen Testament diese Trennung, hier ist Jesus, der kann es. Und hier bin ich, der kann es nicht. Hier ist Jesus, der hat es. Und hier bin ich, der hat es nicht. Hier ist Jesus, der bringt es. Und hier bin ich, der bringt es nicht, weil diese Trennung aufgehoben ist. Wodurch? Dadurch, dass wir in Christus sind. Dass er sich uns verbunden hat. Dass er uns sein eigenes Leben mitgeteilt hat. Dass er in uns eingezogen ist. Dass er sein Leben aus uns heraus lebt. Nicht leben sollte, sondern lebt. Und das schafft eine neue Identität. Ich gebe zu, das habe ich gestern schon gesagt. Aber das ist so wichtig, dass ich das immer wieder sagen muss. Die Wahrheit ist die Wahrheit, ist die Wahrheit, ist die Wahrheit. Der Fehler, den viele von uns gemacht haben, manche sehr lange, ist, wir haben uns abseits von Jesus gesehen. Wir haben uns losgelöst von Jesus betrachtet. Wir haben unsere Identität im Gegenüber gesehen und haben dann in uns hineingeschaut und das war nicht so doll. Ich liebe einen Berliner Witz. Ich hoffe, ich habe ihn hier nicht schon erzählt. Aber wenn ich ihn hier schon mal erzählt habe, haben ihn nicht alle gehört, denn wir sind heute eine neue Gemeinschaft. Sagt der eine Berliner zum anderen, Mann, gehen Sie mal in sich. Sagt der Angesprochene, war ich schon, ist auch nichts los. Nur in Berlin kann man so einen Witz erzählen. Diese Art von Schlagfertigkeit, nur dort. Ich weiß nicht, ob alle diesen halben, ich kann das so fast ein bisschen nachmachen, vielleicht nicht so gut wie Berliner. War ich schon, sagt der andere, ist auch nichts los. Ja, das ist der Sinn. Also, es geht nicht darum, dass wir nochmal wieder eine Exkursion in unsere Tiefe machen, uns innerlich besichtigen und feststellen, was da alles fehlt, sondern dass wir uns in Jesus sehen und dass wir ihm glauben, wenn er sagt, du bist in mir und was mir gehört, gehört auch dir. Und was ich kann, kannst du auch, denn ich habe mein Leben unlösbar mit deinem Leben verbunden. Du sollst dich nicht mehr abseits von mir sehen. Du sollst nicht mehr sagen, der hat es und ich habe es nicht. Das ist die Theorie und ich habe eine miese Praxis. Du sollst das nicht mehr tun. Und wenn wir den Mut haben, Jesus zu glauben, was er über uns sagt, wenn wir den Mut haben, zu glauben, dass er besser weiß, wer wir sind, als wir selber es wissen, wenn wir den Mut haben, seiner gnädigen Zusage zu vertrauen, dass er sich mit uns verbunden hat, dass wir nur noch ein Leben haben, das Jesus-Leben in uns, denn das Alte ist am Kreuz gestorben, vor 2000 Jahren, dann ändern sich die Dinge. Sie ändern sich nicht über Nacht, ich will nicht übertreiben, aber sie ändern sich von der Wurzel her. Wenn du sagen kannst, ich bin der, der ich in Jesus bin, und jetzt mache ich was ich selten mache, sag das doch mal bitte. Ich bin der, der ich in Jesus bin. Amen. Und was Jesus gehört, gehört auch mir. Und Jesus kann in mir, was ich nicht kann. Und Jesus ist mein Reichtum. Und er ist in mir. Wie ist Jesus in dir? Nicht wie ein Beobachter in dir. Nicht wie ein moralisches Prinzip lebt er in dir. Nicht wie eine Theorie lebt Jesus in dir. Nicht wie ein Gedankengebilde lebt Jesus in dir. Sondern wie eine lebendige Person, mit der du eins bist. Wenn du das anfängst zu glauben, dann kannst du sagen, Jesus, er ist das eigentliche Salz für diese Erde. Er ist dieses Bewahrende, er ist dieses Auftauende, er ist dieses Würzende. Er ist das in mir. Und weil er es in mir ist, geht es von mir aus. Wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund und alles mögliche andere über. Falls etwas von mir angereichert. Und wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann fließt das allmählich immer mehr über, es kommt heraus. Was in uns ist, kommt auf die Dauer immer heraus. Wenn wir voll sind von Sorgen, nur innerlich, kommen sie irgendwann aus unserem Mund heraus. Wir reden unsere Sorgen. Wenn unser Herz voll ist von Ängsten, kommen sie irgendwann heraus. Wir sprechen unsere Ängste. Wenn unser Herz voller Vertrauen ist, kommt das Vertrauen irgendwann heraus. Wir sprechen Vertrauen. Wenn unser Herz voll ist von Jesus und Jesus ist so groß, der kann es nur ausfüllen, dann kommt es heraus. Und du schaust nicht mehr auf dich selbst, nimmst dich kritisch unter die Lupe und sagst, bin ich das wirklich? Du schaust auf Jesus und sagst, er ist das Salz der Erde. Und weil er in mir ist, darum darf ich sagen, ich bin Salz für diese Erde. Und du sagst es auch für deine Nicht-Mitchristen, Entschuldigung, die Mitchristen, die du so oft kritisiert hast. Du sagst, Jesus ist in ihnen. Und ich vertraue darauf, dass Jesus aus ihnen immer mehr herausstrahlt. Und das gilt auch für das Wort von dem Licht. Die Sonne Jesus lebt in dir mit ihrem Glanz. Und es ist unvermeidbar, dass er anfängt, nach und nach aus dir herauszuleuchten. Seine Wärme kommt aus dir heraus. Seine Herzlichkeit kommt aus dir heraus. Sein lebensfördernder Einfluss, Licht ist lebensfördernd, kommt aus dir heraus. Indem du es glaubst, geschieht es. Wenn du darauf vertraust, passiert es. Und das nimmt diesen Worten diese Strenge, die sie auch enthalten. Ich will das gar nicht bestreiten. Und Jesus sagt ja etwas ganz Verrücktes. Er sagt davon, dass das Salz salzlos wird. Wisst ihr was? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Salz ist NaCl. Salz kann nicht salzlos werden. Es kann verschmutzt werden, es kann verklumpen. Salz kann nicht salzlos werden. Das ist eine unmögliche Möglichkeit. Wir können das Salz Jesu, heißt das jetzt, übertragen. Wir kriegen das gar nicht kaputt, wir kriegen das nicht tot. Das ist in uns, das ist stark. Salz ist zäh. Wir kriegen auch das Licht nicht kaputt, das in uns ist. Es ist übermächtig. Jesus ist übermächtig und er ist in uns. Und es geht darum, dass wir dem mehr und mehr Raum geben und uns mehr und mehr darauf verlassen. Jesus, du setzt dich in mir durch. Du setzt dich unter uns durch. Du setzt dich in unserem Hauskreis durch. Du setzt dich in dieser Gemeinde durch. Du setzt dich, und dann kommt es schon ganz groß, in deiner Christenheit durch. Dazu gehört schon eine Menge Glaube. Wir brauchen keinen Glauben, dass Jesus in der Welt sich durchsetzt. Aber das größte Problem ist nicht die Welt, das größte Problem ist die Kirche, die Gemeinde Jesu. Und genauso will Jesus sagen, ein Licht stellt man nicht unter den Scheffel. Das ist einfach albern, das tut kein Mensch. Damit will er sagen, das Licht, das in dir ist, das leuchtet. Lass es leuchten, es will leuchten, es kann leuchten. Und da ist auch genug Öl drin, da ist genug Docht dabei, dass es noch lange, 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 lange weiter brennt. Das ist eine gute Botschaft. Und wie die Zeugnisse heute Morgen gezeigt haben, hat diese Botschaft uns erreicht. Ich weiß nicht, ob sie jeden erreicht hat, der dabei war. Das ist auch nicht so wichtig, erstmal, sondern dass sie einige erreicht hat und sie anfangen, in dieses Land hineinzugehen, zu sagen, ja, ich bin der, als den Jesus mich sieht, der bin ich, das bin ich wirklich. Ich gucke auf Jesus, um festzustellen, wer ich bin. Ich gucke nicht mehr in mich hinein, um festzustellen, wer ich bin. Das ist die Veränderung. Ich sage nicht mehr, das ist ja alles ganz schön und gut, das ist theoretisch natürlich richtig, wer will das auch bezweifeln, das steht da, aber die Wirklichkeit sieht doch anders aus. Nein, das ist die Wirklichkeit. Was ich an mir sehe, ist höchstens die Realität. Vertrau ihm, dass er recht hat. Und bewege diese Wahrheit, setz dich hier aus, freu dich an ihr, danke für sie, bewege sie beim Zubettgehen, bewege sie, wenn du nachts wach wirst, bewege sie am Morgen. Geh hin durch das Land als jemand, der sagt, ich bin wichtig, ich bin großartig, Jesus lebt in mir, er hat mir einen Auftrag gegeben, er strahlt aus mir heraus, ich wirke der Fäulnis entgegen, ich wirke der Kälte entgegen, von mir geht etwas Helles aus, die Sonne scheint aus mir heraus, die Leute werden zunehmend merken, meine Gesichtszüge haben sich schon verändert, aber wenn es weitergeht, dann werde ich vielleicht nur noch lachen. Nein, das werden wir nicht tun. Wir werden auch weinen. Es gibt auch einen Raum für Tränen. Das ist wichtig. Jesus meint nicht, du sollst eine christliche Grimasse haben und immer nur keep smiling machen. Da ist auch Raum für Trauer. Aber Trauer kann ganz runterziehen. Und Trauer kann unterfangen werden von Freude. Keine unechten Gefühle. Wir haben einen ganz echten Herrn. Mein Bruder, meine Schwester, du bist Salz für diese Erde. Sag ja dazu, weil Jesus in dir ist. Mein Bruder, meine Schwester, du bist Licht für diese Welt. Sag ja dazu, weil Jesus in dir hell ist und immer mehr leuchten wird, wenn du ihm Raum gibst. Amen.